SWR 2 zur Person.
Am Mikrofon ist Fanny Opitz. Neben mir im Studio in Baden-Baden sitzt Viviane Chassot, klassisch ausgebildete Akkordeonistin aus Basel. Hallo, liebe Viviane.
Hallo, Fanny.
Liebe Viviane, Quetschen, Tretschrank oder Heimatluftkompressor, die Liste der Schmähtitel für das Akkordeon ist ja wirklich lang. Du spielst ein wunderschönes Instrument in Lackschwarz und nennst es deine kleine Wunderkiste. Was hat es denn mit dem Spitznamen auf sich, Wunderkiste?
Man kann einfach unglaublich viele verschiedene Klänge damit herstellen, herzaubern. Ich empfinde das Instrument auch vom Klang her so wie ein Chamäleon. Es kann klingen wie eine Geige, es kann singen wie eine Flöte oder eine Oboe und es kann klingen wie ein ganzes Orchester. Also es hat einfach eine unglaubliche Flexibilität im Klang und ein Variantenreichtum auch an Repertoire, das man damit spielen kann. Und ich selber staune immer wieder, was aus bestehenden Werken, die beispielsweise im Original für Klavier oder für Cembalo geschrieben sind, was mit denen passiert, wie die sich verwandeln, wenn sie eben auf dem Akkordeon gespielt werden.
Das war der dritte Satz aus Mozarts 15. Klavierkonzert in B-Dur, Köchelverzeichnis 450, gespielt von der Kamerata Bern und Viviane Chassot am Akkordeon. Und Viviane Chassot ist zu Gast bei uns im Studio hier bei SWR 2 zur Person. Liebe Viviane, dieses Instrument, ja, ist wahnsinnig schwer. Man setzt sich ja nicht einfach ans Klavier und spielt dann was, sondern man hat richtig Gewicht eben darauf. Wie ist das denn? Wie kann man das stemmen?
Also wenn ich spiele, dann sitze ich. Das ist insofern, muss ich das Gewicht jetzt nicht tragen. Beim Reisen ist das natürlich so eine Sache manchmal, weil das einfach relativ anstrengend ist, mit diesem großen, schweren Gewicht zu reisen.
Machst du nicht Sport oder sowas,
ja,
um auch irgendwie dich zu bewegen oder flexibel im Rumpf zu sein?
Doch, auf jeden Fall. Also Krafttraining ist ganz wichtig auch, um wirklich damit umgehen zu können. Ja.
Und gehst du dann ins Fitnessstudio und steht es auch fest in deiner, ja, vielleicht auch in deinem Übungsplan drin?
Ja, das kann man sagen, ja.
Dann gehst du da hin und machst da spezielle Übungen oder hast du vielleicht auch jemanden, der dich da unterstützt, vielleicht so einen Personal Trainer?
Ja, also ich habe schon wirklich Leute, die spezifisch für diese Thematik dann auch Übungen geben und das anpassen und die natürlich wissen ganz konkret, es geht jetzt um diese Thematik bei mir und entsprechend werden da die Muskeln so gestärkt, dass das Sinn macht und auch zum Beispiel nicht zu viel auf die Hände geht. Also ich finde immer, da muss man auch aufpassen, weil die Finger sollen flexibel bleiben und jetzt nicht Muskel oder irgendwie mit viel Gewicht unbedingt umgehen. Aber die Rückenmuskulatur ist natürlich ganz, ganz wichtig und ja, man muss dranbleiben. Man wird bekanntlich nicht jünger und muss was tun dafür.
Das stimmt, ja. Das stimmt, absolut. Und ja, liebe Viviane, jetzt habe ich ja alle Cover hier vor mir liegen von allen deinen CDs, die du gemacht hast. Ich zähle mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück und du siehst auf allen anders aus. Also mal hast du eine Brille, mal hast du keine Brille. Gut, darüber kann man sich ja noch überlegen, ne? Hast du Kontaktlinsen? Ja, meinetwegen. Aber dann hast du mal kurze Haare, gefärbte Haare sehe ich da, gesträhnte Haare, lange Haare, gestufte Haare und man sieht dich im Profil, man sieht dich von vorne. Also eigentlich, ja, fällt dir das auch auf? Du bist auch ein Chamäleon.
Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen, das sagst du es, aber das ja, habe ich mir auch schon so von außen betrachtet sagen müssen. Ja. Ich stelle das ja auch fest, wenn ich so von außen da drauf schaue und das ist wohl so. Ja.
Was ist denn wichtig, wenn du solche Fotos machst für ein Cover? Was ist dir da wichtig?
Mir ist da immer wichtig, dass es in dem Moment authentisch ist. Also es interessiert mich überhaupt nicht, irgendwelche Fotos, mit denen man bestimmte Effekte erzielen will, zu machen, sondern ich möchte damit eigentlich immer wiedergeben, was im Moment authentisch ist, sozusagen. Ich meine, bei der Mozart-CD zum Beispiel, da habe ich am Anfang, man kann sagen, das ist ein bisschen eine Faxe, ja, die da drauf ist, was sehr Verspieltes. Und
in Lack und Leder.
Ja, sind auch, also das ist eigentlich ziemlich das, was ich im Privaten trage und wie ich mich privat sehe. Und das ist auch was mir wichtig ist. Also ich möchte als Künstlerin und als Musikerin auf der Bühne auch gar nicht verkleidet sein und deshalb auch auf diesen Bildern nicht. Also das ist so, laufe ich privat rum und so zeige ich mich auch als Musikerin und nicht irgendwie im großen Abendkleid. Das würde für mich gar nicht passen, sondern so wie ich bin, auch sehr direkt und ich weiß es nicht, also mit Jeans und mit Lederjacke, wie ich es gerne mag, ja. Es gibt ja viele, die sich dann so ein, vielleicht kann man ja sagen, das ist auch ein Image, ich weiß es nicht, aber also einfach sein, einfach so sein, wie ich immer bin eigentlich und nicht anders. Also ich möchte eigentlich auch keine Rolle spielen. Ich bin ja nicht Schauspielerin, ja, so.
Die Schweizer Akkordeonistin Viviane Chassot begleitet vom Kammerorchester Basel mit dem zweiten Satz und dem dritten Satz aus Joseph Haydns Klavierkonzert in D-Dur. Ursprünglich schrieb es Haydn für Cembalo, jetzt spielt es Viviane Chassot auch auf dem Akkordeon und sie ist heute zu Gast bei SWR 2 zur Person. Viele kennen dein Instrument, liebe Viviane, ja aus der Unterhaltungsmusik oder auch aus der Volksmusik. Wann wusstest du, dieses Instrument ist es und daraus möchte ich klassisches Repertoire spielen, wie Mozart eben oder Haydn?
Ja, so ganz schnell war das eigentlich nicht klar. Also ich habe damit begonnen, als ich 12 war. Also da habe ich gelernt, Akkordeon zu spielen. Und für mich war es immer so, ich hatte die Faszination für das Instrument, für diese vielen Knöpfe, für den atmenden Balg. Aber die Musik, die ich persönlich darauf kannte, die du jetzt gerade erwähnt hast, auch aus den Bereichen Volksmusik, vielleicht noch Tango, Musette und so weiter, die hat mich nicht so angesprochen. Und irgendwann habe ich, am Radio war das, eine Aufnahme mit Akkordeon und Bach gehört. Und das war dann so ein Aha-Erlebnis, eigentlich einen neuen Horizont, den ich entdeckt oder erhört habe sozusagen. Und dann war mir plötzlich klar, okay, da kann man ja noch viel mehr machen. Also es gibt die Möglichkeit, mit diesem Instrument auch in ganz andere Richtungen zu gehen. Ab dem Moment war mir auch klar, doch, das möchte ich lernen und ich möchte und habe dann auch sehr bald schon fast, ich glaube nach anderthalb Jahren, habe ich Bach-Inventionen auf dem Akkordeon gespielt.
Und hattest du da auch eine Lehrerin, einen Lehrer, der dich irgendwie gefördert hat? Das ist ja doch besonders.
Ja, also es war eigentlich ganz spannend, weil ich war in Wollerau, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in der Musikschule, Ernst und Heidi Kählin, das war so diese Musikschule, die es vor Ort gab. Und da gab es ganz viele Schüler und die spielten eigentlich alle in diesen Bereichen Volksmusik, das Akkordeon. Und ich ging dann zu ihm und mir war einfach von Anfang an schon sehr klar, was ich will. Also ich wusste, ich möchte Klassik eigentlich darauf spielen. Und das war jetzt nicht das, was er von sich aus unbedingt unterrichtet hat. Aber er ist unglaublich gut darauf eingegangen, auf das, was er gespürt hat. Dafür schlägt mein Herz und das möchte ich, weil ich glaube nicht, dass ich dran geblieben wäre, wenn ich jetzt an eine Schule gekommen wäre und auf einen Lehrer getroffen wäre, der mich jetzt mit Volksmusik da erzogen hätte. Ich glaube, dann hätte ich wahrscheinlich nach einem halben Jahr wieder aufgehört. Also da hatte ich sehr viel Glück, wirklich in diese Hände zu kommen auch.
Vivian, du bist in Zürich aufgewachsen, im Kanton Schwyz, lebst jetzt aber in Basel. Wie ist es denn, in der Schweiz aufzuwachsen und Akkordeon zu spielen? Du hast ja gerade schon gesagt, du hast da eine besondere Lehrerin, einen besonderen Lehrer gefunden. Aber wie ist es als Jugendliche? Ist das normal, dass man auch dieses Instrument lernt?
Es ist einfach sehr verbreitet. Es hat einen ganz starken Ursprung in dieser Gegend, in Wollerau. Also das ist Kanton Schwyz, wo ich aufgewachsen bin. Da hat das eine ganz große Tradition. Aber es ist nicht so, dass man das irgendwie fast obligatorisch dann lernen müsste oder so. Überhaupt nicht. Das ist einfach sehr präsent und die meisten gehen dann auch diesen Weg oder lernen vielleicht Klarinette oder Akkordeon oder Bass.
Ja, ja, und du hast dich aber dann für was ganz anderes entschieden, nämlich klassische Komponisten zu spielen, klassisches Repertoire, das war ja dein Weg. Und es gab ja in der Kindheit und in deiner Jugend ja auch speziell einen Komponisten, der dich wahnsinnig beeindruckt hat, Joseph Haydn. Mhm. Kannst du dich auch an die erste Begegnung mit ihm in deiner Kindheit, Jugend erinnern?
Ja, das kann ich sehr gut. Ich kannte das Ballett, die Schöpfung, und das war immer so schön. Ich liebte diese Musik und dann gab es dieses Bühnenbild mit den Äpfeln und Erdbeeren und ich weiß nicht, einfach waren diese Früchte dargestellt und ich habe dem immer Apfelballett gesagt. Also ich war da noch sehr klein und ich habe diese Musik so geliebt. Ich habe das immer wieder schauen wollen, also ich habe das als Video zu Hause gesehen. Mein Vater hatte diese Aufnahme und ich war davon völlig fasziniert. Ich fand diese Musik einfach so, ja, es hat so was Beschwingtes, was Optimistisches und so was. Es hat mich einfach glücklich gemacht, das zu hören, ja.
Duett Holde Gattin, dir zur Seite aus dem Oratorium Die Schöpfung von Joseph Haydn. Gesungen haben Dorothee Mielz und Locky Chang als Adam und Eva, begleitet vom Balthasar Neumann Ensemble unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Und zu Gast bei SWR2 zur Person ist heute die Akkordeonistin Vivian Chassot. Vivian, bei dir weckt diese Aufnahme Kindheitserinnerungen. Haydns Schöpfung, aufgeführt als Ballett, hat dich sehr beeindruckt in deiner Kindheit und du nanntest damals das Apfelballett. Jetzt hast du noch weiteren Bezug zu dem Ballett gehabt in deiner Kindheit und Jugend?
Ja, also ich habe selber Ballett getanzt. Ich habe angefangen, da war ich ungefähr 6 Jahre alt und war dann zum Schluss auch in der Klasse des Opernballetts in Zürich. Also war sehr leidenschaftlich dabei und habe das wahnsinnig gern gemacht, auch selber getanzt und eben auch gesehen. Ja, und dann kam eben dieser Wunsch, dann das Akkordeonspiel zu lernen. Und meine Eltern, die stellten mich dann vor die Entscheidung, entweder tanzen oder Musik machen. Also es gab nicht die Option, beides zu machen, weil sie einfach gesagt haben, also ich habe noch 2 Schwestern, jede kann ein Hobby machen und muss ich entscheiden. Das war dann eine ziemlich schwierige Entscheidung, weil es hat schon wehgetan, das Tanzen loszulassen, muss ich echt sagen. Aber dafür habe ich dann von dem Moment an einfach mich voll und ganz in diese Welt der Musik, des Musikmachens, des Akkordeonspiels reingelebt.
Hattest du denn das Gefühl, vielleicht nicht nur in deiner Kindheit, sondern auch in deiner Jugend, auf vieles verzichten zu müssen wegen deinen Akkordeonambitionen?
Nein, überhaupt nicht, weil ich habe wirklich immer von mir aus, aus eigenem Antrieb gespielt. Also für mich war das überhaupt kein Verzicht, weil bei mir hat auch niemand zu Hause gesagt, du musst jetzt üben oder du sollst jetzt üben. Ich habe das, glaube ich, das mussten die mir kein einziges Mal sagen. Das war so Ich wollte das einfach. Also im Gegenteil, es war so, dass ich immer darum kämpfen musste, dass ich genügend Zeit hatte zu spielen, weil vor allem später, als dann die Gymnasialzeit kam, da waren so viele Stunden im Tag mit Schule besetzt und mit Lernen, dass ich kaum mehr Zeit fand zu spielen. Und ich wollte einfach immer 2 Stunden im Tag üben. Das war das Maß, was ich so brauchte. Und ja, es ging dann eigentlich so weit, dass ich mir, wie soll ich sagen, also ich habe immer ganz genau berechnet, wie viele Absenzen ich mir in der Schule leisten kann, um gerade noch durch das Semester zu kommen. Und hatte das immer sehr genau kalkuliert, um so einfach mir die Zeiten zu nehmen, um spielen zu können, um Musik machen zu können. Also ich habe auch in der Kindheit schon von Heinz Holliger das Oboen-Konzert zum Beispiel oder von Andra Schiff, die habe ich viel gekannt, zum Beispiel die Cembalo-Konzerte von Bach, die mich damals schon sehr begeistert haben auch, ja.
Ja, und jetzt hast du uns ja auch eine Aufnahme mitgebracht, genau von Andras Schiff, nämlich den ersten Satz aus Johann Sebastian Bachs Klavierkonzert in A-Dur. Welche Bedeutung hat denn dieses Stück, das du uns mitgebracht hast, für dich?
Ich spüre darin einfach so eine Kraft, so eine Ursprünglichkeit in dieser Musik und auch eine Klarheit, die unglaublich viel Kraft gibt. Ich habe sie auch in letzter Zeit sehr viel gehört. Ich hatte eine sehr schwierige Zeit im letzten halben Jahr, eigentlich die schwierigste meines Lebens. Und ich habe gemerkt, gerade in solchen Zeiten, wo vielleicht manchmal die Hoffnung oder auch Lebenskraft nicht mehr so präsent sind, hilft diese Musik ungeheim wieder dazu zu finden. Oder für mich ist das so. Und diese klare Struktur hat mir auch einen Halt wieder gegeben, so wieder irgendwie Boden zu finden. Ich habe gemerkt, jetzt erneut eigentlich wie damals, als ich begonnen habe mit dem Akkordeon, in der Zeit mit 12, war das für mich ein Anker und ein, ja, in gewisser Weise auch eine Überlebensstrategie. Und jetzt hat sich das in einer gewissen Weise wieder wiederholt. Ja.
Andras Schiff und das Chamber Orchestra of Europe mit dem ersten Satz aus Johann Sebastian Bachs Klavierkonzert Nummer 4 in A-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1055. Zu Gast bei SWR2 zu Person ist Viviane Chassot. Das Stück, das wir eben gehört haben, das hast du mitgebracht, liebe Viviane, und es war für dich in deiner Kindheit sehr inspirierend und jetzt auch während einer sehr schwierigen Zeit ein wichtiger Anker für dich. Und du hast eine CD gemacht mit Mozart, eine CD gemacht oder 2 CDs sogar mit Haydn-Stücken, aber du hast ja noch nichts gemacht von Bach. Steht das noch aus?
Ja, wie gesagt, diese Musik hat jetzt in den letzten Monaten sehr viel Raum eingenommen. Das war so die Musik, die nach einer Zeit, wo ich auch gar keinen Zugang mehr hatte, so wirklich zur Musik und zum Instrument, das war das, was dann wieder so von innen heraus eigentlich kam und wo ich gemerkt habe, hier spüre ich wieder Resonanz und ganz großen Zugang dazu und habe mich sehr intensiv jetzt mit verschiedensten Werken von Bach beschäftigt. Ja, das ist schon im Moment so das Thema meines künstlerischen Horizonts. Ja.
Das heißt, das ist eine Vision für die Zukunft, ein Bach-Projekt.
Ja, genau.
Und was darf da nicht fehlen? Was hast du dir ausgedacht?
Beispielsweise das italienische Konzert. Das ist ein Werk, das habe ich im Studium schon gespielt. Und da gibt es einen wunderbaren Mittelsatz, der in diesem Dahinfließen mit dieser Oberstimme, die wie eine Oboe darüber liegt. Und dann diese energetischen Anfangs- und Schlusssätze. ja, die finde ich ganz wunderbar, dieses Konzert.
War das auch so, dass du auch vielleicht bangen musstest, dass du weiter spielen kannst, dass es im Prinzip wieder wird, dass du vielleicht eine neue Vision entwirfst, eine Bach-CD? Stand das auch mal vollkommen in Frage?
Ja, das war überhaupt nicht klar, ob ich überhaupt wieder spielen kann. Das Erste, was ich danach, nach dieser Zeit wieder gespielt habe, war ein Präludium aus dem wohltemperierten Klavier, das zweite in C-Moll, Präludium und Fuge. Und das war so das Erste, und ich habe gemerkt, okay, es geht noch. Und das war deshalb so, das mit Bach wieder zu erleben eigentlich. Also das war der Anfang, und es war jetzt wieder die, man kann vielleicht sagen, Renaissance in gewisser Weise. Einfach zu merken, okay, es geht noch. Und es waren Bangen über ein halbes Jahr lang, wo ich einfach nicht wusste, ob ich so wieder zurück kann und komme, um dieses Instrument überhaupt, das wieder so ausüben zu können. Ja, und der Bezug zur Musik, für mich war die Musik immer schon eigentlich das, was mir die Kraft zum Leben gibt. Ja, das ist für mich so wichtig. Und es war aber in dieser Zeit, der Zugang war weg. Also ich konnte wirklich weder Musik hören noch spielen. Dieser Zugang, dieser Kanal, den hatte ich verloren. Und dadurch wurde mir natürlich auch nochmal bewusst, als ich das dann wieder löste und ich gemerkt habe, jetzt geht das wieder auf und ich finde diese Tür wieder, einfach nochmal gemerkt, wie unglaublich wichtig die Musik ist. Und das war auch verrückterweise in der Zeit, als das mit dieser ganzen Epidemie, mit dem Covid-19 losging. Und ich hätte eigentlich wieder loslegen können. Also ich war wieder bereit eigentlich für die Konzerte. Es gab ganz vieles, das anstand zwischen März und Juli. Viele tolle Projekte, Konzerte in verschiedensten Formationen. Und ich habe gemerkt, das geht. Ich kann jetzt wieder loslegen, ich kann es machen. Und dann genau in dem Moment kam dann eine Absage nach der anderen. Und es war halt wieder nochmals eine Bremsung. Also ich hatte eigentlich nach meinem persönlichen Lockdown, dann kam dann gleich der offizielle und ich habe dann mir überlegt, okay, was kann ich machen? Also ich möchte jetzt, gerade jetzt, mit der Musik was beitragen. Ich möchte zur Gesellschaft, ich möchte meinen Beitrag geben in dieser schwierigen Zeit, in dieser Krise. Ich kann das als Musikerin durch meine Musik, aber mir sind die Hände gebunden insofern, als ich nicht öffentlich auftreten kann. Und obwohl ich sehr gespalten bin gegenüber diesen Medien, diesem Livestream und diesem Posten und so weiter, diese ganzen Online-Geschichten, habe ich mich dann entschieden, Werke, die ich von Bach gespielt habe, zu Hause für mich aufzunehmen, ganz einfach mit meinem iPhone und zu posten. Und ich hatte eine unglaubliche Resonanz darauf. Also ich habe wirklich, da haben mir Menschen geschrieben, das würde ihren Tag retten, sie seien so dankbar für diese Musik, sie gebe ihnen so viel an Freude und Zuversicht. Und das war so unglaublich schön für mich, weil ich selber erlebt habe die letzten Monate. Und also es ist doch einfach, wenn alles nicht mehr geht, Musik und Kunst, das ist das, was uns bleibt, was für die Seele, für den... Ja, was so unendlich überlebenswichtig ist. Und weil ich diese Dringlichkeit, diese Notwendigkeit und dieses Überlebenswichtige so sehr selber gespürt habe, diesen Stellenwert der Musik durch meine eigene schwierige Zeit und dadurch, dass die Musik mir abhanden gekommen war, dass ich einfach mir, dass es für mich so wichtig war, in dem Moment, in dem diese Gesellschaft jetzt in so einer Krise ist, wieder diesen Beitrag leisten zu können, weil es so essentiell wichtig ist.
Wie war das denn für dich, wenn du zum Beispiel auch in dieser Zeit Stücke von dir gehört hast?
Das war ganz komisch. Das war, oh, da gab es einen Moment, das werde ich in meinem Leben nie vergessen. Da war ich unterwegs, wir waren im Auto. Ich habe meine Mutter besucht in Horgen, also das ist am Zürichsee, nicht weit von da, wo ich aufgewachsen bin. Genau, das war das erste Mal, nach der Diagnose auch, wo ich wieder eine weitere Strecke unterwegs war. Und dann im Auto, es lief ganz, ganz leise, lief das Radio. Und irgendwann dachte ich, irgendwie klingt das nach Akkordeonklang. So. Und dann habe ich lauter gedreht, weil es mich interessiert hat, weil ich bin neugierig sowieso. Und wenn es dann der Akkordeonklang ist, sowieso auch. Und dann habe ich lauter gemacht und dann habe ich gehört, es lief Adios Nonino von Astor Piazzolla. Und ich Zuerst war ich nicht sicher, aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, ich bin das selber, ich spiele das ja. Und das war so schlimm, weil es war, ich kann das nicht erklären, aber es ist wie, ich stand plötzlich draußen, ja. Es war ganz bildlich. Es ist diese Welt, die meine war und die mir alles bedeutete, mein Leben lang. Und plötzlich war ich nicht mehr drin, sondern ich war außerhalb. Ja? Ich betrachtete mich von außen oder beziehungsweise hörte mich eben jetzt selber am Radio mit dieser Distanz sozusagen. Und das war so... Oh, genau, und dann läuteten noch... Wir fuhren durch Oberirden und das ist der Ort, wo ich geboren bin. Und die Kirchenglocken läuteten. Und das war ein Moment, ich werde den nie vergessen. Das war so einfach ein Moment, da kam alles zusammen. Und ich war einfach unglaublich traurig. Also es war eine unglaubliche Trauer, weil ich dachte, okay, das war jetzt vielleicht das, was mein Leben war, aber ich muss es jetzt loslassen, weil ich weiß nicht, ob ich da wieder zurückkomme.
Das war Nuvi Tango von Astor Piazzolla mit Vivian Chassot am Akkordeon und Martin Malaun an der Zither. Davor, auch von Astor Piazzolla, Adios Nonino, gespielt von Vivian Chassot am Akkordeon. Und Vivian Chassot können Sie heute kennenlernen, hier bei SWR 2 zur Person. Vivian, du hast gerade erzählt, dass es diesen Moment gab, der so, dich so ja, bewegt hat, dich selbst zu hören mit diesem Stück. Was hat dir denn geholfen außerhalb der Musik?
Ja, vor allem die Natur. Draußen zu sein, die Schönheiten der Vögel, die singen, die Landschaften, mich draußen zu bewegen, das war ganz wichtig. Und noch wichtiger waren Freunde. Noch nie habe ich so sehr gemerkt, wie unglaublich wir einander brauchen. Diese Krise, ich hätte die einfach nicht geschafft, ohne diese Unterstützung. Wirklich Menschen, um mich zu haben, die mich an der Hand genommen haben und immer wieder hochgezogen haben, weil es oft Momente gab, wo ich das Gefühl hatte, geht nicht mehr weiter. Und das ist so unglaublich wertvoll und durch nichts ersetzbar. Also da war dann zum ersten Mal, glaube ich, in meinem Leben die Erfahrung so, dass ich gemerkt habe, Freundschaft ist noch wichtiger eigentlich als Musik, also füreinander da zu sein. Und ich war sonst in meinem Leben bisher einfach sehr, ja, man kann sicher sagen, einzelkämpferisch auch unterwegs. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss alles selber schaffen. Ich hatte so einen großen, nicht Kampfgeist, aber ich wusste einfach immer, was ich wollte und ich wusste auch immer, ich muss es selber tun und kann nicht warten, dass mir da jemand hilft und hatte auch immer das Gefühl, ich muss es selber machen. Also ich kann nicht erwarten, dass mir da jemand jetzt groß hilft, sondern das ist meine Sache. Und dieses, ja, so ganz alleine drauf losgehen, war sicher sehr charakteristisch auch für mein Leben. Und das hat sich in dem Moment einfach sehr, sehr verändert. Also auch die Gewichtung. Also ich hatte halt oft auch gar nicht so wahnsinnig viel Zeit, Freundschaften zu pflegen, weil ich immer unglaublich aktiv war musikalisch. Ich habe immer alles auf diese Karte, sage ich mal, gesetzt. Und da kamen natürlich andere Bereiche zu kurz. Und das sind so Dinge, die ich in Zukunft auch ein bisschen umgewichten möchte. Ja.
Cambia todo, cambia todo, cambia.
Das war das Stück Todo Cambia von Mercedes Sosa. In diesem Stück geht es um Veränderung und das Fazit des Liedes ist, dass sich alles verändert, nur die Liebe nicht, die bleibt. Das ist die letzte Zeile. Und wir haben gerade schon gehört, Vivian Chassou, dass für dich in der Krise wahnsinnig wichtig war, Freunde zu haben. Ja, und ein Stück weit spielt ja auch das Lied mit diesem Zwischenmenschlichen, dass das uns hilft, in Krisen zu durchstehen. Hast du uns deswegen auch dieses Stück mitgebracht?
Ja, ich finde, es passt sehr gut in diese Zeit, auch weil sich alles verändert, oder? Es bleibt einfach nichts gleich, alles ändert sich. Und für mich war dieses Stück auch besonders wichtig, oder ich verbinde es sehr stark mit meiner Zeit in Leipzig, wo ich fast 4 Jahre gelebt habe. Das war einfach so eine Aufbruchzeit auch. Also ich verließ die Schweiz, ich verließ meine sichere Stelle. Ich habe einfach gespürt, ich möchte und muss was anderes sehen. Ich muss mal raus, aus der Schweiz auch. Ich hatte studiert in Bern und Biel, war immer in der Schweiz und habe gemerkt, ich muss da mal weg, möchte mal weg, mal raus, mal was ganz anderes sehen. Und das war natürlich auch eine Herausforderung, so in Leipzig dann einfach in einer Stadt, wo ich bis anhin überhaupt keine Bezugspunkte hatte, was aufzubauen. Und ich habe das dort sehr viel gehört. Dieses Stück, das habe ich kennengelernt durch einen sehr guten Freund. Das war ein Uhrmacher, den ich in Leipzig kennengelernt habe. Also ich bin ja dann dort auch, ich war ja nicht eingebunden, weder in Form eines Studiums noch durch beruflich ein Engagement, sondern ich ging nach Leipzig und ich wusste, das ist ein ganz kulturell und musikalisch inspirierender Ort. Aber ich hatte jetzt nicht eine berufliche Aufgabe dort. Also ich war einfach freischaffend und ich wusste, ich wollte Musik machen, aber musste mir dann auch mein Umfeld dort sozusagen selber aufbauen. Und dann war halt eine Straße weiter von dort, wo ich gewohnt habe, gab es diesen Uhrmacher, der kannte ganz viele Leute auch in der Stadt. Das war dann so ein erster Bezugspunkt auch. Und er hat dann in seinem Atelier, also wo er stundenlang saß und uns diese Feinstarbeit gemacht hat, zum Beispiel diese Musik gehört und ich habe das dort entdeckt. Und das verbinde ich einfach ganz stark mit dieser Zeit dort.
Ja, und du hast dich ja dann wieder berappelt, hast alles für dich geordnet. Wie geht's denn in Leipzig weiter?
Ich habe zum Beispiel im Gewandhaus habe ich gespielt, da habe ich zum ersten Mal das Haydn-Klavierkonzert in D-Dur gespielt. Das habe ich dort in dieser Zeit auch erarbeitet und habe das dann im Gewandhaus aufgeführt. Aber es hieß dann, okay, das können wir machen, aber wir können Ihnen leider nichts zahlen, weil wir wissen nicht, ob Leute kommen. Das war so die Ansage. Und für mich war halt einfach, ich wollte das machen, ich wollte das auch ausprobieren. Natürlich war das schlimm zu hören, ja, wir wissen nicht, ob überhaupt jemand kommt. Es war dann am Schluss voll. Aber so war halt meine Erfahrung, weil es wartet natürlich niemand. Es hat jetzt auch in Leipzig sicher niemand gewartet, bis jetzt so eine Schweizerin kommt und sagt, hey, hallo, ich bin da mit dem Akkordeon, ich spiele jetzt mal Haydn-Klavierkonzerte. Also ist ganz klar. Also obwohl, ich hatte ja schon die Haydn-Klavier Sonaten, die CD gab es schon, das war ja meine erste CD nach dem Studium. Und auch das war so ein innerer Drang. Ich wollte das machen. Ich war auch nicht immer sicher, ob das jetzt wirklich, wie soll ich sagen, ja, gut ist. Oder ich habe aber dann von Pianisten, von namhaften Pianisten und von wirklich vielen Musikern, die ich enorm schätze, einfach wahnsinnig gute Rückmeldung darauf bekommen, so dass ich dann schon auch irgendwie das Gefühl hatte, es macht jetzt nicht nur für mich ganz allein aus meiner Sicht, weil es mir halt Spaß macht, Sinn, sondern es scheint doch irgendwie, ich sage jetzt mal, ernst genommen zu sein. Und das ist nämlich genau der Punkt. Das ist nicht so ganz einfach. Oder das war vor allem am Anfang, als man mich natürlich noch nicht kannte und ich mit diesen Ideen und mit diesen Programmen kam, nicht einfach. Es war natürlich eine Pionierarbeit und wie soll ich sagen, ja, man muss einfach selber irgendwie überzeugt sein und das unter die Leute bringen. Es wartet niemand. Ja. Thank you.
Viviane Chassot spielt den ersten Satz, das Allegro con Brio aus Haydns Klaviersonate Nummer 50 in D-Dur auf Akkordeon. Und Viviane Chassot sitzt bei mir im SWR-Studio Baden-Baden in der Sendung zur Person. Liebe Viviane, wir haben dich vorhin erlebt, wie du gesprochen hast über deine Zeit in Leipzig, dass es nicht einfach war, das Akkordeon auch als Konzertinstrument zu etablieren, dass du da viel Pionierarbeit geleistet hast. Und das ist natürlich ganz interessant. Ich habe auf deiner Homepage gefunden, dass dir ein Fan eine sehr interessante Postkarte geschrieben hat, nämlich Alfred Brendel, der hat dich kontaktiert und hat gesagt, oder hat dort eben auf dieser Postkarte gesagt, wie ausgezeichnet er deine Bearbeitung fand. Wie war denn dieses Lob für dich?
Das war ein unglaublicher Moment. Das war wirklich in einem Moment in Leipzig. Ich weiß es noch so genau. Es war nicht leicht. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Mensch, ich kämpfe hier und hat das überhaupt noch Sinn? Und irgendwie war ich so an dem Punkt, wo ich dachte, ach, was eigentlich mag ich nicht mehr. Also es war schön und gut, aber irgendwie mit so vielen Widerständen und Hindernissen und so. Und macht das überhaupt noch Sinn? Und das war so wirklich ein Tiefpunkt, wo ich mein ganzes künstlerisches Tun einfach in Frage gestellt habe. Und dann habe ich am nächsten Tag eine Postkarte im Briefkasten gefunden und die war von Alfred Brendel und mit einem unglaublichen Lob meiner CD mit den Klaviersonaten. Und das war halt einfach ein unglaublicher Moment. Und ganz ehrlich gesagt, diese Karte, die hat mich natürlich wieder motiviert, einfach weiterzugehen für viele Jahre.
Weil damals warst du Anfang 30.
Ja, genau. Ja, ja, das war unglaublich. Ja, manchmal, das Leben ist also immer wieder einfach voller Überraschungen. Mit sowas hätte ich nie gerechnet.
Jetzt hören wir auch Alfred Brendel, nämlich ein Stück, das du mitgebracht hast, den dritten Satz, das Allegro aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 27 in B-Dur, Köchelverzeichnis 595. Das war Alfred Brendel und die Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Sir Neville Mariner mit dem dritten Satz aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 27 in B-Dur, Köchelverzeichnis 595. Neben mir im Studio in Baden-Baden sitzt Viviane Chassot, klassisch ausgebildete Akkordeonistin aus Basel. Liebe Viviane, diese Begegnung mit Alfred Brendel per Post, die war ja unglaublich für dich und hat dir ja auch noch den Weg gewiesen später in deinem Leben. Was für Vorteile hat man denn, wenn man nicht Klavier spielt, so wie er, sondern jetzt auf einmal diese Stücke auch mit Akkordeon spielt, die Klavierkonzerte beispielsweise von Mozart?
Also es ist sicher so, dass das bläserische, singende Element des Akkordeons, dass ich dieses Element immer sehr in den Fokus stellen möchte, wenn ich solche Werke interpretiere. Weil das ist ja der große Vorteil meines, oder die Charakteristik auch meines Instruments. Es ist jetzt nicht so dieser Anschlag, dieser klare Anschlag, den man vom Klavier oder von anderen Tasteninstrumenten kennt, sondern eben dieses eines Zungeninstruments, ja. Diese Zunge kommt in Schwingung und dann diese Möglichkeit, einen Klang, einen Ton aufblühen zu lassen und auf verschiedenste und in feinsten Nuancen auch diese Klänge zu modellieren mit dem Balg, mittels der Balgführung. Das ist etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist, weil es kann niemals in meinem Sinne sein oder war nie in meinem Sinn, diese Werke quasi jetzt im Sinne oder im Klangideal einer Orgel oder eines Cembalos oder Klaviers zu interpretieren. Das wäre völlig absurd, sondern es geht immer ja darum, eigentlich was passiert mit dem Text, was passiert mit der Musik, wenn ich sie transformiere mit meinen Vorzügen, mit den Vorzügen meines Instruments, wieder zum Leben erwecke und damit in gewisser Weise auch neue Aspekte, vielleicht andere Aspekte beleuchte, als man sie kennt. Und das war auch immer so spannend. Ich habe dann immer wieder Rückmeldungen auch von Pianisten oder von überhaupt Tastenspielern, die mir sagen, ja, sie kennen diese Werke, aber sie haben sie neu und anders gehört. Ja, es gibt eine neue Hörweise darauf, die einen auch, glaube ich, immer wegbringt von manchmal vielleicht auch etwas starren Hörgewohnheiten. Also das öffnet wieder die Ohren und ich finde und glaube, man muss sich auch wirklich einlassen. Also wenn man das hört und sagt, oh Gott, nein, furchtbar, ist nicht gewohnt, geht überhaupt nicht, dann klar, diese Leute erreiche ich nicht. Aber die sich einlassen und mit dieser Musik mitgehen. Und für mich ist es eigentlich immer wieder das Bild eines Kindes, ja, das völlig unvoreingenommen einfach hört und staunt und guckt, was passiert jetzt, ja, und nicht mit allen unseren Regeln und Konventionen und so soll man und das darf man und das ist richtig und das ist falsch, sondern sich einfach einzulassen, einzutauchen und zu beobachten, was macht diese Welt mit mir. Dieser Aspekt kommt zum Tragen, wenn man die Musik auf solche Weise hört. Und was ganz Wichtiges ist für mich oder wo ich auch glaube, dass eine Qualität drin ist, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass ich ein Publikum erreiche durch diese Umsetzung auf dem Akkordeon, das vielleicht sonst niemals in ein klassisches Konzert gehen würde. Ich kann durch meine Interpretationen die Klassik einem größeren und erweiterten Publikum nahebringen. Das empfinde ich auch als große Qualität und darf ich immer wieder als Rückmeldung auch wahrnehmen und finde ich sehr schön. Also, dass einfach so eine Brücke gebaut werden kann, die sonst vielleicht manchmal ist das Gefälle, glaube ich, sehr stark vom Klassikbetrieb dann zum Hörer und diese ganz archaische, einfache dieses einfache Örgeli, ja, sage ich jetzt mal, dieses ganz, das hat so überhaupt nichts Akademisches auch. Und das hat so was vom Klang her ganz Unmittelbares und Direktes. Und diese Eigenschaft, oder nehmen wir jetzt ein Mozart-Konzert, ja, gerade mit diesem B-Dur, dritten Satz, das Lied Komm lieber Mai, ja, das hat der Mozart 10 Tage dann, nachdem er das Konzert fertiggestellt hatte, geschrieben. Und das ist eine einfache Melodie. Und ich habe mir dann immer gedacht, wie kann ich eine einfache Melodie besser umsetzen als auf diesem ursprünglichen Volksinstrument, das so nah ist am Menschen.
Das waren der Tiroler Zitherspieler Martin Malaun und die Schweizer Akkordeonistin Vivian Chassot mit 2 Kompositionen aus dem elisabethanischen Zeitalter von John Dowland, Lacrimae Antique und The King of Denmark's Sky Yard. Und Vivian Chassot ist zu Gast bei uns im Studio hier bei SWR2 zur Person. Jetzt machst du auch eben solche Projekte, ja? Man könnte jetzt auch sagen,
zwei Exoten unter sich aus der Volksmusik. Hattet ihr da beide so den Impuls, beide Instrumente so aus dieser Ecke zu holen auch?
Ja, das ist eine wunderschöne Begegnung. Das war, oh, ich weiß das ja nicht mehr jetzt ganz genau, aber es war an einer im Rahmen einer Produktion an den Schwetzinger Festspielen. Und zwar habe ich bei einer Oper von Georg Friedrich Haas mitgewirkt. Und im Orchestergraben waren, wie soll ich sagen, bin ich üblicherweise so die einzige Exotin. Und jetzt waren da plötzlich zwei, die einfach, da war Martin mit seiner Zither, der eigentlich genauso quer da drinnen saß. Und das war so schön, einfach so jemanden kennenzulernen, der auch so ein bisschen ein Außenseiter da sein mit seinem Instrument, beziehungsweise einfach der aus einem sehr eigenen Weg gegangen ist. Und ja, das ist wirklich ganz spannend. Also Martin Malaun, ein wunderbarer Musiker, und er hat sich genau gleich eigentlich oder ganz ähnlich aus dem ursprünglichen Bereich, dem Ursprung seiner Zither, einen ganz, ganz eigenen Weg gebahnt. Und wir haben tatsächlich dann, als wir gemerkt haben, dass unsere Wege so viele Parallelen haben, haben gesagt, ja, wäre eigentlich spannend, wir tun uns jetzt zusammen und schauen mal, was dann passiert. Weil für diese Kombination gibt es auch überhaupt nichts. Ja? Es gibt gab überhaupt kein Repertoire. Und dieses dann einfach mal so mit einem leeren Blatt Papier beginnen und schauen, okay, was könnte vielleicht gehen, wo setzen wir an, und dann einfach ausprobieren. Also wir haben tagelang ausprobiert und x Stücke verworfen, weil es überhaupt nicht ging. Und bei anderen Werken wieder gestaunt, was passiert und wie die Musik neu zu leben beginnt und unserer Meinung nach auch eine ganz neue Qualität entwickelt.
Was ging denn gar nicht beispielsweise?
Also wenn man jetzt da zum Beispiel versucht, irgendwelche Haydn oder Mozart oder Bach Werke zu machen, macht einfach keinen Sinn. Also das ist so, in dieser Kombination funktioniert nicht. Also es gibt vieles, was nicht funktioniert, aber es gibt einfach auch erstaunlich vieles, was ganz spannend war.
Jetzt eben Couperin sogar. Couperin habt ihr drauf. Was habt ihr noch auf Objet Trouvé drauf? John Dowland.
Ja, oder Ligeti zum Beispiel aus den Musica Ricercato. Und es war spannend, weil Ligeti war für Martin immer ganz wichtiger Komponist und für mich auch. Ich habe das auch als Solowerke schon diese Werke gespielt. Und da war dann natürlich bald klar, okay, das wollen wir machen als Schwerpunkt auch auf der CD. Und dann die wunderbaren Werke von John Dowland mit diesem Gamben- und lauten Charakter. Das Streicherische der Gambe kann ich sehr gut mit dem Klang des Akkordeons wiedergeben oder in ähnlicher Weise, zumindest vom Charakter her. Und die Laute, diese Klänge kann Martin wieder auf der Zither sehr gut wiedergeben. Also das war schon ganz spannend, oder dann eben auch bis zu Piazzolla und ja, genau.
Mittlerweile gibt es ja so einige, die auch, ja, klassische Sachen machen, aber auch so experimentelle Dinge, wie du machst auf dem Akkordeon, neues Repertoire erschließen, aber auch eben in die neue Musik Schritte wagen, wie Stefan Hussong beispielsweise oder Xenia Sidorova. Mhm. Würdest du sagen, das macht dich trotzdem einzigartig, dass du dich immer wieder auf solche Projekte einlässt, wie jetzt zum Beispiel mit Martin Malaun?
Ich glaube, und das ist auch das Schöne, dass das Akkordeon und es immer mehr eigentlich auch Interpretinnen gibt, die eben sich für dieses breitere Repertoire und die ganzen Möglichkeiten, die das Instrument in sich trägt, einsetzen. Also die auch dazu beitragen, dass das Akkordeon als, ich habe vorhin gesagt, diesen Aspekt des Örgelis oder dass das Einfache hat. Das ist ein Aspekt, aber dieses Akkordeon mit 15 Kilo, mit einem Tonumfang, beinahe wie beim Klavier, hat natürlich mit diesem kleinen Örgeli, das es ursprünglich war, nicht mehr viel zu tun, sondern es ist eigentlich ein hochentwickeltes Tasteninstrument mit dem Zusatz des Balks. Und dass dieses Instrument, dass man nicht einfach sagt, ah ja, jetzt, man hört den Klang, ah klar, ist wieder so ein Örgeli, oder es ist diese Assoziation, die man dann damit sofort verbindet von Tango und von Volksmusik, sondern es geht sehr viel weiter und dass es eben Interpreten, Interpretinnen gibt, die auf höchstem Niveau sich einsetzen für dieses Instrument und für die Möglichkeiten, das finde ich wunderbar. Jetzt glaube ich dennoch, dass jeder, jede oder auch die, die du jetzt erwähnt hast, ihren eigenen Weg doch gehen. Also ich glaube, wir sind vielleicht in gewisser Weise, gehen wir in eine ähnliche Richtung und doch hat wieder nochmal jeder sein ganz eigenes Profil.
Judge Ligeti, Musiker Richard Carter, Nummer 8. Es spielten Martin Malone an der Zither und Viviane Chasseau am Akkordeon. Und sie ist heute zu Gast bei SWR 2 zur Person. Viviane, für dich haben auch Leute komponiert.
Ja.
Ja, und die haben dich dann gesehen, wie du spielst als junge Frau dieses Instrument und waren dann entzückt davon, wie du das handelst? Oder wie war das?
Nicht unbedingt, nein. Es war eigentlich eher so, dass ich auf diese Leute zugegangen bin. Also, dass ich Musik gehört habe oder diese Komponisten kennengelernt habe und mich das interessiert hat, was sie machen und dann auch eine Zusammenarbeit zustande kam. Also das ist auch was ganz Schönes, ganz Wichtiges. Das ist auch ein Bereich jetzt neben all den Bearbeitungen, die ich mache, ist die Zusammenarbeit mit noch lebendigen Menschen, Komponisten, für mich ganz, ganz wichtig, weil
darunter war ja beispielsweise auch Rudolf Kelterborn, also ein Schweizer Komponist, genau, beispielsweise aus der neuen Musikszene.
Ja, genau. Und das ist halt was ganz Schönes, wenn dann im Unterschied eben zu Bearbeitungen wirklich auf die Eigenschaften des Instruments eingegangen werden kann und nicht nur des Instruments. Also ich, für mich, meine Art der Zusammenarbeit ist eigentlich so, dass ich oft schon selber auch eine Idee habe und dann anfrage, mich interessiert das gemeinsam entstehen lassen, ja, im Austausch. Das ist das Einsichttreffen. Die Komponisten, viele der Komponisten, die für mich geschrieben haben, haben zum ersten Mal für Akkordeon geschrieben.
Musstest du die auch erstmal noch überzeugen?
Ja, zum Teil schon, tatsächlich.
So kann es auch klingen. Ja, oder
zum Beispiel, das war zum Beispiel bei Rudolf Kelterborn, war das eine ganz schöne Geschichte. Er hat gesagt, als ich das angesprochen habe, gesagt, na, also Akkordeon, er müsse ehrlich sagen, damit könne er nichts anfangen. Und da schluckt man dann so ein paar Mal und dann irgendwann hat er gesagt, ja, wir können uns mal treffen, Sie können mal was spielen. Und ich habe das dann gemacht, also wir haben uns dann getroffen, ich habe ihm einiges vorgespielt und dann hat er dann irgendwann gesagt, ah, ja, das kann auch so klingen.
Thank you.
Das waren Vivian Chassot am Akkordeon, Markus Weiß am Saxophon, Raphael Rosenfeld am Cello. Zusammen haben sie gespielt eine Komposition von Rudolf Kelterborn, einem der drei Sätze aus der Chamber-Sonate im Three Movements. Und Vivian Chassot war heute zu Gast bei uns bei SWR 2 zur Person. Vielen Dank, Vivian, dass du da warst.
Vielen Dank, es war mir eine Freude.
Und damit geht SWR 2 zur Person mit der Schweizer Akkordeonistin Vivian Chassot zu Ende. Sie finden die Sendung in einer Online-Version auf unserer Homepage unter www.swr2.de und 7 Tage lang in der kompletten Version noch in unserer SWR 2 App. Hier im Programm von SWR 2 geht es nach den Nachrichten weiter mit dem Magazin Lesenswert. Mein Name ist Fanny Opitz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.